Meine Frage, wer weiß denn noch die zentrale Bibelstelle und kann sie auswendig? Arsch. Wow, also sehr schön. Sprüche 4, 23, genau. Ah, mehr als alles andere behüte dein Herz. Das ist so ein wichtiger Vers, ja. Und das steht so wichtig und wir vergessen manchmal so schnell. Also mehr als alles andere behüte dein Herz. Das begleitet uns eben in unserer Predigtreihe. Und ich bitte heute um eure Geduld. Ihr seid hier bei der Wärme, das ist schon richtig schön. Ich finde das richtig klasse. Weil wir haben keine kurze Drei-Punkte-Predigt, sondern die ist ein bisschen länger. Ich warne euch sozusagen vor. Deswegen, da sind die kühlen Plätze. Und die genau. Und wenn wir unser Herz behüten wollen, dann hat das ganz viel auch damit zu tun mit unserer Jesus-Nachfolge. Ich frage mich manchmal, welches Bild haben wir eigentlich von Jesus Christus? Und da kommen ganz viele unterschiedliche Dinge zusammen. Ich bin nicht in einer frommen Familie aufgewachsen, ja. Und in meiner Kindheit war Jesus eher das Christkind. Ja, kommt vielleicht irgendjemand so ein bisschen bekannt vor, dieser Gedanke, ja. Und wer weiß, was du mitgebracht hast aus deiner Herkunftsfamilie, was heute deinen Glauben an Jesus beeinflusst, ja. Weiter wird euer Glaube natürlich auch beeinflusst von Vorbildern, die wir haben, von Nachrichten, Medien etc. etc. Vieles strömt auf uns ein, unter anderem natürlich auch Gemeinde oder Glaubensgeschwister. Und manchmal habe ich ein Fragezeichen dabei, wenn wir über Jesus sprechen. Manchmal habe ich so ein Fragezeichen und frage mich, sprechen wir von demselben? Sprechen wir von dem, dem wir in der Bibel begegnen? Oder sprechen wir von einem Jesus, den wir uns zusammengezimmert haben? Ja? Und ihr bitte verzeiht mir, ja, so wenn ich Augen schließe und mir Jesus vorstellen sollte, dann ist zum Teil der Version aus dem alten Jesus-Film. Den kennt ihr vielleicht, diesen Campus für Christus-Jesus-Film, der um die ganze Welt ging. Ja? Jesus einen wunderschönen, immer gepflegten Bart, bei Wind und Wetter sah das richtig toll aus. Ein schneeweißes Gewand. Ja, und in meiner Fantasie hat er dann noch Birkenstock-Biolatschen an. Kommt das irgendjemandem so auch in seiner irgendwie entgegen? Ja? Und an mancher Stelle sind wir stehen geblieben, vielleicht wirklich im Stall von Bethlehem und sehen das Baby, stahlblaue Augen, ganz so wie in diesen wunderschönen bayerischen Weihnachtskrippen dargestellt, wunderschöner Holzstall, Ochs, Kuh und alles ist vorhanden. Manchmal haben wir vielleicht auch das Bild von diesem Wanderprediger, wie ich ihn eben beschrieben habe. Manchmal aber auch von dem am Kreuz hängenden, leidenden, der irgendwie nicht runterkommt, mit dem man Mitleid haben muss, der fürchterlich leid tut, weil er da hängt. Dann vielleicht auch noch der, der im Grab liegt, eingewickelt wie so eine Mumie, sich nicht bewegt, wenn man ihn reinlegt. Vielleicht aber auch eher nur von einem weggerollten Felsen mit einem strahlenden Mann. Und dann gibt es noch das biblische Bild, das Jesus ganz anders beschreibt. Mit einer Stimme, die ringt, wie das Tosen tausender Wasserfälle. Und das alles kriegen wir ja ganz leicht zusammen, oder? Das fällt uns ja so leicht, das in dieser einen Person zu sehen. Aber wisst ihr, den Nachfolgern von Jesus, den Ersten, ging es nicht anders. Ja? In Matthäus 16, 21 bis 23, da sagt Jesus Folgendes. Ich muss nach Jerusalem gehen, dort muss ich viel leiden und den Rat Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten, sie werden mich hinrichten lassen, aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferweckt. Da nahm Petrus ihn zur Seite, fing an, ihm das auszureden. Gott bewahre dich davor, Herr, dass dir das auch nur zustöße. Und dann kommt so dieser Satz, wo Jesus sagt, Satan, weiche mich. Ihr habt das da an der Wand. Für Petrus und die anderen Jünger passierte eine Katastrophe. Weil sie haben einen Jesus gesehen, der all diese üblen Römer aus dem Reich vertreibt. Heute gesagt, die haben Asterix und Obelix gelesen. Ja? Die haben das Bild gehabt, da kommt ein Messias, der ein politisches Reich wiederherstellt, die Steuern senkt, das Klima regelt. Was haben wir denn noch für Wünsche an Jesus? Und all das Ganze macht so, dass es am Ende des Tages so ist, wie es mir passt. Dieses Bild gab es. So haben sie es verstanden, nur sie haben das Wort Gottes anscheinend an keiner Stelle verstanden. Denn das Wort Gottes sprach, dass der Messias leiden wird. Und dann kommt Jesus und sagt, ich gehe nach Jerusalem und werde leiden. Und damit hat er das Gottesbild seiner Jünger erst einmal ganz kräftig auf den Kopf gestellt. Es passte nicht in das, was sie sich vorgestellt haben. Und aus der Perspektive kann ich einen Petrus verstehen, der dann hingeht und sagt, also Jesus, du bist da irgendwie auf der falschen Spur. Du bist irgendwo an einer Stecke falsch abgebogen. Du bist doch dafür da, das zu tun, was wir von dir erwarten. So ein Gottesbild habt ihr nicht, oder? Das beruhigt mich unglaublich, dass ihr das nicht habt. Weil manchmal... Bitte verzeiht mir, ja? Ich brauche heute ganz viel Liebe von euch, das werdet ihr merken. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Kinder Gottes sind unterwegs, wie wenn ihr auf dem Bahnhof geht. Ja? Wenn wir, als Jiska noch zu Hause gewohnt hat und wir mit dem Zug gefahren sind, dann gab es so verschiedene Traditionen. Eine hieß von, wir holen uns einen Kakao, setzen uns dann im Zug und vorher Melanie und Jiska irgendetwas aus diesen Automaten geholt, die da am Bahnhof stehen. Ja? Die kennt ihr alle. Ihr sucht euch etwas raus, schmeißt die Münze rein und dann drehen sich diese Räder wunderschön gleichmäßig und es fällt etwas unten raus. Wenn alles gut geht. Und genau so funktionieren manchmal wir Kinder Gottes. Wir kommen zu Gott, schmeißen unsere Gebetsanliegen rein, also die Münze, vielleicht noch gepaart mit einem kleinen Lob. Wir wollen ja nicht undankbar erscheinen. Drücken unsere Wahltaste, was wir uns von Gott wünschen. Und er hat zu funktionieren. Manchmal ist es aber komischerweise so, dass er doch seinen eigenen Willen hat und nicht das macht, was wir ihm vorschreiben. Es ist schon schwierig mit ihm. Können wir später im Himmel nochmal mit ihm drüber diskutieren. Ja? Aber Jesus diskutiert das Ganze auch mit seinen Jüngern und sagt bei einer anderen Gelegenheit einen ganz einfachen Satz. Ja? In Johannes 5,30 sagt er, ich tue nur das, was der Vater sagt, was ich tun soll. Punkt, Ende. Also sprich, wenn ihr euch irgendwas am Automaten aussucht, was Gott nicht für euch geplant hat, dann wird Jesus es euch nicht tun. Also sprich, du suchst dir bei so einem schönen, warmen Tag eine kalte Cola raus, es kommt ein Vanilleeis. Es geht noch. Aber nein, bitte, und das ist ganz wichtig, wenn wir sagen wollen, wir wollen unser Herz behüten, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht irgendeine Vorstellung von Jesus zimmern, weil das irgendjemand mal gesagt hat, sondern dass wir eine Vorstellung von Jesus haben, was er selbst gesagt hat. Was in seinem Wort verankert ist, das ist das Original. Wir wollen keine Kopie haben und wir wollen nicht irgendeinem Jesus folgen, den wir uns so zusammenzimmern. Ist da irgendjemand mit einverstanden? Okay, ich frage ja nur, sicherheitshalber. Denn wir leben in der Abhängigkeit wie Jesus vom Vater. Das muss uns bewusst sein. Ja? Und jetzt kann man sagen, okay, ein erfolgreiches Christsein ist, wenn immer alles rund läuft. Das wäre doch schön, oder? Aber manchmal messen wir auch daran, ja? Ein Zitat, deshalb ist es wichtig, dass wir Erfolg richtig definieren. In Jesu Augen bedeutet Erfolg, die Person zu werden, zu der Gott sie beruft. Und das zu tun, wozu Gott sie beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Wenn wir beten, wenn wir etwas wollen, immer auch bedenken, Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Manchmal geht er nicht konform mit dem unsrigen, ich weiß. Wir müssen da sehr viel Geduld haben. Und wisst ihr, was mir ganz oft begegnet? Danke für den Einwurf, ja. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Mir begegnet in vielen Jahren irgendwie immer, dass aber unser Wille scheinbar doch der Wille von Gott zu sein scheint. Und wenn das nicht so ist, dann sind wir manchmal ziemlich ärgerlich auf Gott. Ja? Okay, welches Bild haben wir von Jesus? Nur diesen, der immer sagt, okay, es ist alles so, wie du das möchtest. Also Jens, jedes Gebetsanliegen, was du sagst, ich werde das erfüllen. Ist es so? Wäre das das Ideal? Schwierig. Das fängt bei uns in der Familie, ich kann euch das ganz einfach machen. Ja? Melanie betet jedes Jahr für Schnee. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich auch, ne? Du auch nicht? Gut. Also, Melanie betet jedes Jahr für Schnee. Ich bete jedes Jahr, dass der Schnee wegbleibt. Was soll Jesus jetzt tun? Ja, soll er einen von uns erhören und derjenige hatte dann Erfolg mit seinem Gebet und der andere nicht? Messen wir es daran? Okay. Okay, ich sage an der Stelle nichts. Ich nehme das ja auch so ein bisschen hin. Die Jünger hatten ihre eigene Vorstellung, wie gesagt. Die haben das alles nicht ganz verstanden und die Leute um ihn drumherum auch nicht. Ja, dass die Leute haben sich gedacht, was ist denn Jesus für einer? Da sitzt er mit den Sündern zusammen, mit all diesen Leuten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Und nicht nur das. Das Wort Gottes sagt sogar, ja, oder beziehungsweise zitiert es. Seht nur, dieser Mensch ist ein Vielfraß und Säufer. Luther ist da ein bisschen derber drin, aber okay. Die Basisbibel sagt dann eben Vielfraß und Säufer. So hat man sich den Messias nicht vorgestellt. Bitte, tut mir einen Gefallen. Setzt euer Bild von Jesus nur auf das Bild, was im Wort Gottes steht. Und alles andere, was jemand erzählt, drückt die Löschtaste. Ja? Das ist erst einmal ganz wichtig. Denn es geht nicht darum, dass wir irgendeine religiöse Vorstellung von Jesus haben. Und es geht auch nicht darum, dass wir auf uns angewandt irgendeine religiöse Vorstellung haben. Zur Zeit von Jesus gab es ganz viele, die so nette Vorstellungen hatten, die Pharisäer. Ja? Und ihr wisst dieses Getränk, ein Pharisäer, warum das Pharisäer heißt? Ja, richtig, weil das so eine Schummogelpackung ist, ja. Das ist offiziell ein anderes Getränk und dann kommt da etwas Alkohol rein, damit das aber niemand merkt oder mitbekommen soll, ja, dass du eigentlich was anderes trinken willst. Und bei manchen ist das dann im Größenverhältnis sehr unterschiedlich der jeweiligen Zutaten. Ein Pharisäer. Und wisst ihr, manchmal sind wir vielleicht auch Pharisäer. Mit all unseren Vorstellungen, die wir so haben von Jesus. Und eine davon ist, Christen geht's immer gut. Ist euch schon mal sowas begegnet? Jedem Christ geht's permanent gut. Also, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Irgendwas muss ich persönlich falsch machen, weil es gibt Tage, da geht's mir nicht gut. Ah, das ist gut. Ich bin nicht allein. Es gibt mindestens eine Person, die mit mir dieses selbe Schicksal teilt. Ach ja, ein paar mehr noch. Okay. Okay, also scheinen wir ja allgemein irgendetwas falsch gemacht zu haben. Aber irgendwie hat sich in unserer Christenheit festgesetzt, dass Christen immer so irgendwie lächelnde Menschen sind. Wisst ihr, wenn ihr die alten Bond-Filme guckt, ja? Die alten. Also, der hatte immer einen schicken Anzug an, ja? Und es ist die schlimmste Katastrophe passiert. Aber trotz all dem, immer schniek, der Anzug war sauber, egal was passiert ist. Wahrscheinlich. Und die Haare auch. Also wirklich, nur der neue, also gegangene Bond, bei dem ist das ein bisschen anders gewesen. Aber alle anderen waren so, wo ihr sagt, das verstehe ich nicht. Ja? Hat der immer noch irgendwo in so einem Köfferchen einen speziellen Anzug dabei gehabt? Aber genau so scheint es mit uns Kindern Gottes zu sein. Wir scheinen immer gut drauf zu sein. Es geht uns immer gut. Wir haben nur Gebetserhörungen. Also komischerweise scheint ihr mich heute nicht ernst zu nehmen. Okay. Vielleicht, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Vielleicht, weil der Alltag von uns doch ein bisschen anders aussieht. Vielleicht, weil es uns manchmal in unserem Herzen nicht gut geht. Vielleicht, weil wir manchmal kräftemäßig und nicht wegen der Hitze, sondern wegen anderen am Ende sind. Vielleicht, weil unser Herz dann doch nicht so ist. Nicht, weil unser Gott schwach ist. Das möchte ich an dieser Stelle unterstreichen. Sondern einzig und allein, weil wir begrenzt sind. Und Gott hat es gefallen, dass er uns begrenzt hat. Stellt euch mal vor, es wäre anders. Ja? Wofür bräuchten wir eigentlich noch Gott? Wofür bräuchten wir ihn? Und Gott hat es gefallen anscheinend, dass wir begrenzt sind. Und als er Mensch war, hatte er auch seine Begrenzungen. Jesus war müde, selbst beim Sturm ist er einfach eingeschlafen und war völlig egal, was mit seinen Jüngern ist. Die haben da um ihr Leben gerudert wie die Wilden und Jesus liegt hinten im Boot und pennt. Also, es ist unser Gott. Ja. Und nicht nur das, er lässt sich von einer Samaritanerin auch noch Wasser geben. Und Hunger hat er auch. Und wenn der Wein ausgegangen ist, hat Jesus sogar noch Wasser in Wein verwandelt. Und das war die gute Qualität, wird zumindest gesagt. Also, Wir sind als Kinder Gottes, haben wir Begrenzungen. Und es ist wichtig, dass wir die annehmen. Ihr alle oder einige von euch kennen ja die Begebenheit vom barmherzigen Samariter. Was für eine Vorbildperson. Ja, da ist einer unterwegs, der wird überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Und der Priester kommt vorbei, der sieht ihn da liegen und sagt, ich habe eigentlich keine Lust, beziehungsweise dann bin ich auch unrein für den Tempel. Und außerdem könnten die Täter ja auch noch da sein und sucht das Weite. Und all die anderen auch. Und dann kommt so jemand, so ein Samaritaner, so die Volksgruppe, die eigentlich unbeliebt war. Und ausgerechnet die nimmt Jesus natürlich als Beispiel. Ja. Und der hilft. Der verarztet ihn, lädt ein Reittier in die Herberge und dort zahlt auch die Zeche. Aber wisst ihr, was der Samaritaner nicht macht? Er bleibt nicht. Am nächsten Morgen setzt er seine Reise fort. Er geht. Er weiß, er hat ihn dahin geschleppt, er zeigt sich verantwortlich, er sagt, okay, wenn da noch eine Rechnung offen ist, wenn ich wiederkomme, dann zahle ich den Rest. Aber ich werde jetzt nicht hierbleiben. Der Plan meines Lebens ist etwas anderes. Und wisst ihr, manchmal begegnet uns das, dass wir als Kinder Gottes sagen, wir müssen die Welt retten. Wir müssen die Welt retten. Solche Gedanken habt ihr sicherlich noch nie gehabt. Ja? Aber manchmal scheint es mir, dass auch wir Kinder Gottes noch nicht verstanden haben, nicht wir sind der Retter der Welt. Sondern wer ist der Retter der Welt? Jesus. Und ich kann da mitwirken, ich kann unterstützen, aber ich bin nicht der Retter. Und so gibt es Dinge, die ich einfach nicht kann, weil ich begrenzt bin. Aber mir begegnen ganz viele, die haben anscheinend noch nicht erlebt, dass sie begrenzt sind, sondern sie treten auf, als ob sie die Welt retten können. Du kannst die Welt nicht retten. Nur Jesus kann das. Und der Samariter, der hat das erkannt. Der hat seine Reise, die er vorhatte, nicht aufgegeben, ja, sondern der hat geholfen, soweit es seine Kräfte, seine Zeit, alles zugelassen haben. Und dann ist er weitergezogen, fröhlich seines Weges. Und auf der Rückfahrt ist er dann nochmal vorbeigekommen und hat geguckt, ob alles läuft. Dürfen wir, weil wir begrenzt sind. Es gibt Menschen, die haben vielleicht mehr Kräfte. Die haben andere Grenzen oder so. Und ich finde es ein wunderschönes Zitat aus einem Uwe Schäfer-Lied. Hör mal, wenn ich du wäre, dann wäre ich lieber ich. Du sein mag ja cool sein, aber leider nichts für mich. Er ist doch wahr. Es mag ja cool sein, so wie du bist, aber für mich ist es viel cooler, Jens zu sein. Ja, ne, finde ich auch. Ich bin immer wieder begeistert davon. Weißt du, meine Frau noch mehr. Ja? Aber das sagt ja etwas aus, dieser Satz, ja. Es gibt ganz viele, die sagen, ich wäre eigentlich lieber jemand anders. Wäre ich doch größer, stärker, schlanker, intelligenter, sportlicher, finanziell besser aufgestellt. Wisst ihr, ich habe einen Pastorenkollegen, der liest Bücher, der liest sehr viele Bücher. Und wenn er das Buch gelesen hat, dann kann er das fast auswendig zitieren. Ja, das ist eine Begabung, richtig. Nebenbei bemerkt, dass er auch eine Inselbegabung dabei hat. Ja, wenn der Bibel liest, ihr könnt ihn jede Stelle abfragen, er weiß jede auswendig. Ganz ehrlich. Es ist schwierig. Ich gebe zu, ja, in manchen Momenten muss man da schon mit sich selber kämpfen, wenn man dann nicht ganz so gut das auswendig Lernen drauf hat, ja. Ihr wisst, wie ich das meine. Aber für den Johannes, so heißt er, ist das überhaupt gar kein Problem. Der guckt sich ein Buch an und puff, ist das inhaliert. Aber hör mal, wenn ich du wäre, dann wäre ich lieber ich. Dafür können wir anderes. Und auf der anderen Seite, wann hast du Jesus zum letzten Mal gedankt, wer du bist? Wann hast du das letzte Mal Jesus gedankt, dass du du bist?
Letzten Freitag.
Letzten Freitag, letzte Nacht, heute Morgen. Boah, ihr seid ja richtig gut. Ja. Aber habt ihr Jesus auch gedankt für eure Grenzen? Für das, was ihr nicht könnt? Ja, das gehört ja dazu. Wir können ja sehr schön sagen, wow, danke Jesus, dass ich das toll kann. Danke, dass ich das toll kann. Aber wer traut sich zu sagen, Jesus, danke, dass ich das nicht kann.
Danke, Jesus, alles, was ich nicht kann, machst du.
Wisst ihr, ich sage dann gerne, danke, Jesus, dass du Menschen um mich drum herum gegeben hast, die Dinge, die ich nicht kann. Ja? Danke, dass diese Menschen da sind, dass die so begabt sind, talentiert sind. Und danke, dass ich nicht alles können muss. Ja? Denn wenn ich alles können muss, dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Außerdem, wozu brauche ich dann die anderen Menschen? Die sind ja dann völlig überflüssig. Ja? Hast du Gott für dein Temperament gedankt? Weil ganz ehrlich, Gott hat ja auch ein Stück weit unser Temperament in uns hineingelegt. Ja? Und ich weiß, da gibt es die einen, die haben so ein ganz gelassenes, geschilltes, immer ruhiges Temperament und andere sind so ein bisschen aufgedrehter. Ja? Ich kann euch ein einfaches Beispiel meiner Mama sagen. Ja? Also meine Mama hat so mit 17 geheiratet und hatte dann das erste Kind. Das zweite Kind war dann auch ganz schnell unterwegs und sie wohnte irgendwo und dann hatte sie eine Nachbarin, die ist dann so durchs Treppenhaus gegangen mit einem weißen Handschuh und hat geguckt, ob die junge Mutter denn auch wirklich sauber gemacht hat. Ja, und wisst ihr, meine Mama hatte sehr viel Temperament. Irgendwann hat sie den Eimer mit Wischwasser genommen und in der guten Frau über den Kopf gestülpt. Anschließend hat die nie wieder gefragt, ob sauber gemacht wurde. Christlich-sozial können wir jetzt darüber nachdenken, ob das richtig oder falsch war. Es hatte Erfolg. Ihr merkt, ich komme nicht nach meiner Mama. Sowas würde ich nie tun. Ja. Aber hast du Gott gedankt für die Familie, aus der du stammst? Ja. Mit all diesen Problemen, also wisst ihr, wenn man so eine Vorzeigefamilie wie Jiska liebte, immer Kleine Farm zu gucken, für die Leute, die das noch kennen, ja? Ja, Kleine Farm, wenn ihr da so eine Ingels-Familie seid, so alles vorzeigmäßig, dann ist das relativ einfach. Wir unterhalten uns wann anders mal über meine Herkunftsfamilie. Ich kann euch da ein paar Dinge erzählen. Ja? Körperlich hatten wir, Verstand auch. Habt ihr Gott schon mal für eure Emotionen gedankt? Ja? Dass ihr die Fähigkeit besitzt zu lachen. Das ist ein Geschenk Gottes. Ja? Und genauso ist es ein Geschenk, dass ihr weinen könnt. Auch Männer. Ja, Bei Männern ist das irgendwie ein bisschen schwieriger, die machen das nicht gern. Aber zunehmend auf Hochzeiten habe ich gemerkt, dass eher der Bräutigam weint als die Braut. Ich habe meine eigene Theorie entwickelt. Das ist ja ganz einfach. Braut kann ja nicht weinen. Das nicht. Wegen der Schminke. Also, aber irgendwie müssen die Emotionen ja raus. Ne? Also muss der Bräutigam stellvertretend den Job übernehmen. Ist doch ganz klar. Arbeitsteilung. In der Ehe ist das so. Und Gott hat uns zeitlich begrenzt. Ja. Ist ja schön, dass wir vorhin so Nuller gefeiert haben. Bei den ersten Nullen, da freut man sich ja vielleicht noch. Bei den zweiten, bei der nächsten zweiten, dann werde man ja 100, ja. Manche freuen sich darüber nicht. Aber ganz ehrlich, Gott hat die Zeit geschenkt. Richtig. Und wir müssen damit gar nicht so komische, so sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt. Ich bin genau in der richtigen Zeit unterwegs. Ja? Wow, es kann nicht besser werden. Habt ihr schon mal für die ganzen schönen Erlebnisse gedankt, die ihr so erlebt? Das ist schön. Da fällt das auch leicht, oder? Aber was hat uns denn auch geprägt? Sind es denn nur die schönen Momente im Leben, die uns geprägt haben? Oder sind es auch die schwierigen Momente? Die, die man am liebsten aus dem Kalender streichen würde? Ich weiß nicht, ob ihr so Tage habt. Also ich habe so 1-2 Tage in meinem Leben, wo ich sagen würde, also Jesus, an die Stelle würde ich gerne nochmal zurückspulen, den Moment ändern und dann nochmal weiterlaufen lassen. Ja? Ich sagte, 2 habe ich sehr konkret und die würde ich, aber man kann es nicht, weil es ist nicht so vorgesehen. Ja? Also Gott hat uns Grenzen gesetzt und mit diesen müssen wir umgehen und leben und dankbar sein, ob das Zeit, Kraft oder was anderes ist. Mehr als alles andere behüte dein Herz, das hat nämlich all das damit zu tun. Und dann kommt etwas ganz Schlimmes, was auch zu unserem Herzen gehört. Der Umgang mit Trauer und Verlust. Erinnert euch, ich sagte, die meisten Christen laufen so rum, als ob sie gerade vor einem Brett gelaufen sind manchmal und so ein Dauergrinsen haben oder beim Zitronentestessen waren. Ich merke, ihr versteht den Humor schon, ja. Und zu unserem Leben gehört auch, dass wir schwierige Momente haben und auch mit Trauer und Verluste umgehen müssen, ja. Und wisst ihr, und jetzt kommt was ganz Schwieriges, ja. Ich sagte vorhin schon, wir haben manchmal so ein verschobenes Bild von Jesus und manchmal nehmen wir die Bibel und lesen sie sehr selektiv. Das heißt, wir ziehen einzelne Verse raus und lieben es, sie Leuten um die Ohren. Wohlbemerkt, gut gemeint. Mit den besten Absichten. Mit den besten Absichten, genau. Und wisst ihr, einer dieser Verse hat, wenn man so eine Top-Liste mit Versen in schwierigen Situationen, die man den Geschwistern am besten um die Ohren hauen sollte, dann gibt es einen Vers, der sticht dabei hervor. Ja. 1. Korinther 8:23.
Gehen die durch Lieben, die in allen Dingen zum Gruß. Ja, manche sagen zum Guten,
andere sagen zum Besten. Und wir gucken uns gar nicht den ringsherum Verse an, warum das da so Ganze steht, ja. Sondern wir nehmen das und statt manchmal den Mund zu halten, was übrigens gar nicht schlecht wäre, sagen wir solche Dinge. Ich kann euch sagen, wo im Gemeindekontext solche Dinge schon Menschen gesagt wurden, werdet ihr wahrscheinlich nicht auf diese Idee, Ich weiß es noch, als eine Familie ihr Kind nach der Geburt verloren hat. Sehr unsensibel, ja. Ja. Nach einem Missbrauchvorfall, Vergewaltigung, nach Arbeitslosigkeit. Da verlierst du gerade, kommt der Brief rein, dass du deine Arbeit verlierst und dein Bruder im Herrn, deine Schwester meint es sehr gut und sagt, alle Dinge dienen denen, der da glaubt, zum Besten. Glaubt ihr, dass ihr damit den anderen Leuten einen Gefallen getan gerade habt? Bitte. Ja, es mag sein, dass das im zweiten Schritt vielleicht Jesus eine bessere Arbeit hat, aber den Verlust eines Menschen, ganz ehrlich, bitte. Okay, in dem Fall wäre das Kind sehr, sehr behindert zur Welt gekommen, aber hat es deswegen kein Lebensrecht? Ja? Also bitte weise damit um und erlaubt, dass Trauer dazugehört. Und wisst ihr, mir fällt aber auf, dass wir eigentlich so unterwegs sind, die Ärztin hat es hoffentlich einigermaßen als Herz erkannt, ja. Gut, Dankeschön, ich habe mir Mühe gegeben. Also, für alle, die das nicht erkannt haben, es ist ein Herz, ja. Es sieht besser aus als der Kreis von vor 14 Tagen. Ist auch viel einfacher zu malen gewesen als ein Kreis. Aber wisst ihr, so sind wir. Weil es gibt nur einen Teil, den wir immer mit uns rumschleppen. Wir reden davon, dass Jesus in unser ganzes Herz hineingucken kann und dass wir doch komplett echt sind vor ihm, oder nicht? Und doch stelle ich fest, dass es immer wieder Bereiche gibt, die unterhalb des Eisbergs liegen. Ja, das ist oberhalb. Jesus ist zentral in der Mitte, oder? Da sind wir uns doch einig. Ist er das an der Stelle? Ist Jesus tatsächlich? Ja, er ist in meinem Herz, aber ist er zentral in der Mitte meines Herzens? Ist er da, wo er hingehört? Eigentlich nicht, oder? Denn er ist da. Und ich könnte ihn genauso gut auch da hinsetzen. Man kann Jesus ja einfach versetzen. Er ist nicht da, wo er hingehört. Ja? Und in der Gemeinde, ja, also geistlich, da bin ich der absolute Überflieger. Alle sehen, es geht mir gut. Wissenstechnisch ist das ja auch ganz toll. Ne? Also, das hat auch ganz wenig mit Emotionen zu tun. Ja. Die soziale Komponente, die klebe ich mal so in der Mitte. Da gibt es Leute, die dürfen tatsächlich ins Herz hineingucken, aber bitte nur ganz wenige und Auserwählte. Und ja. Der meiste Teil doch nur, was da drüber liegt, ja. Und Jesus darf so ein bisschen reingucken in mein Herz. Ja, aber so meine Gefühle, da gebe ich die wirklich immer vor Jesus zu? Auch wenn Jesus, das wissen wir im Kopf, alles weiß, an jedem Moment unseres Lebens an unserer Seite steht. Was ist bei uns? Unter eurer Eisdecke. Was ist da versteckt? An welche Verletzung, an welche Situation darf Jesus nicht ran? Was ist es? Was ist es, was hier drunter liegt? Wo eigentlich Jesus rein sollte? Und glaubt mir, das gibt's. Gerade bei den Emotionen, boah, das ist ja so schwierig, als Kind Gottes muss es mir ja eigentlich immer gut gehen, dann verstehe ich David nicht. Also der ist dann kein guter Christ. Na gut, er ist eh im Alten Testament. Gut, das habe ich jetzt ganz vergessen. Der ist ja eh im Alten Testament ansässig. Den können wir ja gar nicht als guten Christen bezeichnen. Der war immerhin im Alten Testament. Ja, aber wenn wir bei David bleiben, der hat so ganz komische Psalmen manchmal auch geschrieben, so wo er sich bei Gott beklagt darüber, wie es so eigentlich läuft. Also sprich, er hat Gott in alle Bereiche seines Lebens hineingucken lassen. Hat sogar so Sachen gesagt wie, Gott, also den Leuten, die mir Böses wollen, denen geht's besser als mir. Warum? Mann. Also David hat anscheinend mit dieser Linie da nicht so viel Probleme gehabt. Ich glaube, manchmal haben wir es. Und auch wenn du jetzt denkst, ich nicht, lass mich lange genug bohren. Gib mir noch mal 2 Stunden längere Predigt und ich finde den Punkt. Aber das wollen wir gar nicht, sondern dem Heiligen Geist ins Gespräch, wo dein Punkt unterhalb der Eisdecke liegt, den keiner sehen darf, wo deine Verletzung ist, die nicht geheilt ist, wo einfach nur ein Pflaster draufklebt, wo der Punkt ist, wo du gesagt hast, oh, da darf gar keiner mitbekommen, dass es mir nicht gut geht. Und glaubt mir, wir sind in solch einer christlichen Welt. Ja? Gott kennt jeden Moment. Alles, was da drunter ist, ja? Der weiß, wann du zu viel im Tun, wann du zu wenig im Sein bist und umgedreht, ja? Ein alttestamentlicher Prophet bringt es auf den Punkt. Ich gebe ihnen ein ungeteiltes Herz und lege einen neuen Geist in sie. Ich entferne das steinerne Herz aus ihrem Körper und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Wow! Ja, Jesus möchte in die Mitte deines Lebens und deines Herzens mit all dem, was um dich drumherum ist, mit all den Verletzungen, mit allem, was irgendwo da ist, mit der Stärke, mit der Schwäche, mit allem, was dazu gehört. Kannst du einmal auf die letzte Folie gehen? Steffi? Ja. Einmal bitte die letzte. Die allerletzte. Für heute. Da müsste noch eine, die mit dem QR-Code, die Nummer 13. Aha. Okay, mach das. Inzwischen haben wir das QR-Code-Problem gelöst. Da liegen auch 20 zum Mitnehmen, zum Weiterdenken. Es ist ja auch nicht immer die gleiche Predigt. Also spätestens auf YouTube, wenn wir es heute nicht spätestens da ist er dann der Richtige da. Sprich mit Gott über diese tollen Momente. Und nach dem Gottesdienst, wir machen offiziell Ende und danach sind ein paar Leute hier vorne zum Beten. Wenn du sagst, ich kenne genau die Punkte, die unter dieser Linie liegen und die sind so stark, dass ich nicht damit alleine zurechtkomme. Müssen wir ja auch gar nicht. Dann bist du eingeladen, nach vorne zu kommen. Wie gesagt, wir machen erst Gottesdienst offiziell Ende und dann sind ein paar Beter hier. Manchmal muss es auch reichen. Ja, ich merke es, ich krieg's auch mit, dass da so irgendwie Schwankungen drin sind. Manchmal mussten Dinge einfach reifen. Und das darf sein, Das muss sogar so sein. Und wenn du dann sagst, in ein paar Tagen, eigentlich muss ich doch daran, dann schieb's nicht auf. Dann schieb's nicht auf. Sondern nimm dieses Ding und bring es mit jemandem vor Jesus. Denn er möchte dein ungeteiltes Herz sehen. Das ist der Punkt. Ich möchte dir gerne beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der uns durch und durch kennt. Jeden einzelnen Moment unseres Lebens, jeden Bereich, auch die verborgensten Dinge, auch die Verletzungen, auch die Dinge, die keiner sonst. Du bist da. Und dafür danke ich dir. Amen.